Radio 1.
Ich möchte Sie ganz kurz daran erinnern, dass Sie sehr viel mehr wissen, als Ihnen gerade bewusst ist. Beispielsweise, wenn ich den Namen Sigmund Freud sage, da hat jeder was sozusagen. Vielleicht ist einiges hängen geblieben. Bei jedem ja etwas, zum Beispiel die Idee, dass es so eine Art dunklen Keller im Gehäuse des eigenen Geistes gibt, wo allerlei eingeweckte Erinnerungen konserviert rumstehen und im schlimmsten Fall auch gären, müffeln, langsam ins Bewusstsein aufsteigen, mal wie Früchte, die man eingemacht hat, mal wie eher Exponate aus einer kriminalhistorischen Sammlung. Und bis heute glauben auch noch einige Männer ferner, dass Frauen sie tatsächlich um ihren Penis beneiden würden und sie als kleiner Junge ganz wie Ödipus aus lauter Eifersucht dem Vater nach dem Leben getrachtet haben, weil Vati zu viel von Muttis Gunst abbekommen hat. Das sind Konzepte von Sigmund Freud. Der Mann hat vieles verändert. Er wurde vor 170 Jahren geboren, auf den Tag genau, und gehört zweifellos zu den einflussreichsten Wissenschaftlern des vorletzten und letzten Jahrhunderts, wenn nicht gar Jahrtausends. Er war aber nicht nur Mediziner und Therapeut, sondern auch ein Kulturtheoretiker, sagt Frau Dr. Daniela Finzi. Sie ist wissenschaftliche Leiterin des Sigmund Freud Museums in Wien. Sigmund Freud zwischen Psychologie, Popkultur und Gesellschaftskritik. Erstmal Happy Birthday, 170 Jahre danach. Hallo Frau Daniela Finzi, ich grüße Sie. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag aus Wien, aus der Berggasse 19, dem Sigmund-Freud-Museum.
Da hat er auch lange gelebt, ne? Wobei ich gerade ein Zitat von ihm gelesen habe, er war lange in Berlin auch und sagt, oh Gott, ich muss nach Wien zurück. Also das war offensichtlich so eine Art Hassliebe, die er mit der Stadt verbunden hat.
Er war immer wieder auf Besuch in Berlin, aber er hat knapp 47 Jahre in der Berggasse allein gelebt. Er ist als Dreijähriger nach Wien gekommen. Also er hat wirklich sein gesamtes Leben, kann man sagen, hier in dieser Stadt verbracht. Und hier wirklich eine neue Wissenschaft des Unbewussten, eine neue Behandlungsform, eine neue Kulturtheorie, eine neue Art und Weise, wie wir über uns als Menschen sprechen, wie wir uns verstehen. Sie haben den dunklen Keller vorher angeführt. Freud hat eben vom Unbewussten gesprochen, dass es etwas gibt in uns, was wir nicht ganz im Griff haben, was uns beschäftigt, was unser Handeln beeinflusst, ausmacht, aber das wir nicht kontrollieren können. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Einsicht immer noch für heute, wo wir uns immer wieder dieser Illusion hingeben, dass wir alles kontrollieren und alles im Griff haben. Da erinnert Freud immer wieder an unsere eigenen Grenzen. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich gleich mal deponieren wollte.
Was ist denn aus Ihrer Sicht quasi das ewige Vermächtnis, dass die Psyche ein, sag mal, mirakulöser Ort ist, dem man sich aber nähern kann mit unterschiedlichen Techniken? Aber diese Techniken müssen auch quasi an das Konzept angeglichen werden. Und wenn das Konzept von unserer Psyche ein anderes ist, braucht man auch andere Techniken. Das ist ja, sagen wir mal, eine sehr agile, dynamische Interpretation, die auch mit Jung oder mit Adler oder auch in späteren Jahren dann auf andere Art und Weise immer wieder praktiziert wurde. Also man kann Unbewusstes bergen und in der Gegenwart quasi eine reinere Psyche haben. Ist das der Kern seiner Mission?
Also für mich ist der Kern, ein Verständnis dafür entwickelt zu haben, dass der Mensch mit sich selber eben quasi nicht immer in Harmonie ist, dass es widersprüchliche, konfliktuelle Seiten in uns gibt und dass das völlig okay ist, dass wir das auch aushalten können, dass uns das zumutbar ist. Aber es ist wirklich diese Vorstellung von uns als menschlichen Wesen, die wir nicht als durchwegs rational agierende Subjekte uns durch die Welt bewegen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt, den er da erfasst hat und den er versucht hat zu untersuchen und bestimmte Gesetzmäßigkeiten und Regelmäßigkeiten rauszufinden. Freud ist von wissenschaftlicher Neugier und wissenschaftlichem Esprit erfüllt. Es geht ihm nie darum, zu urteilen oder zu beurteilen oder den moralischen Zeigefinger zu heben, sondern es geht ihm darum, zu verstehen und in einem weiteren Schritt, freilich auch mit der Psychoanalyse als Behandlungsform, auch zu helfen, psychisches Leid zu mindern.
Jetzt gibt es einen Aspekt seiner Theorie, der vielen Kulturschaffenden zu schaffen macht, nämlich die nach wie vor herrschende Annahme, dass Triebunterdrückung zu maximalen Kulturleistungen führt. Ist das etwas, was Sie bis heute für wahr halten?
Das ist natürlich einer der Punkte, die anfechtbar sind. Freud hatte ein ganz spezielles Verständnis von zum einen von Kultur. Kultur ist quasi das, was den Menschen ermöglicht, in Frieden miteinander zu leben, nicht den anderen umzubringen, nicht einfach herumzuhuren, wenn ich mal sagen darf. Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise.
Nee, das ist genau das gewünscht hier.
Sehr gut. Und Freud, und das ist schon wieder spannend, sieht halt wirklich die Triebe und auch den Sexualtrieb selbst in den höchsten kulturellen, intellektuellen Leistungen am Werk. Und das ist natürlich etwas, was erstmals verstörend ist und provozierend ist, was unangenehm ist oder was vielleicht uns alle überfordert. Und diesen Gedanken erstmals zuzulassen oder dem nachzugehen, ist sicherlich nicht verkehrt. Aber insgesamt, glaube ich, ist es total wichtig, dass wir uns vor Augen halten müssen. Sie haben es gerade vorhin erwähnt, wir haben eben Freuds 170. Geburtstag gefeiert. Also Freud ist in einer bestimmten Gesellschaft, in einer bestimmten Zeit auf die Welt gekommen, hat gewirkt. Parallel dazu hat sich in Wien oder in Österreich-Ungarn eben erst die Frauenbewegung entwickelt. Also die Gesellschaft, in der Freud gewirkt hat, war eine andere. Die Rollenverständnisse der Geschlechterauffassungen. Das heißt, dort, wo sich gesellschaftliche Verhältnisse verändert haben, hat es natürlich auch eine Veränderung der psychischen Leidenszustände gegeben. Und wenn die Theorie von Freud mitunter, und Sie haben vorhin auch den Ödipus-Komplex erwähnt, überholt ist, dann ist es natürlich auch die gesellschaftliche Wirklichkeit. Würde Freud heute noch leben oder heute leben in unserer heutigen Zeit, dann würde er mit den heutigen Bedingungen arbeiten. Das zeichnet Freud gerade auch aus, dass er immer wieder sein eigenes Denken überarbeitet, einer kritischen Revision unterzogen hat, also da unglaublich lebendig und selbstkritisch auch blieb.
Ich weiß gar nicht, ob er ein sehr ernster oder ein sehr humorvoller Mann war. Ich habe jetzt gerade nochmal das Zitat von ihm gelesen, dass jemand, der gerade voll beschäftigt ist, damit sich über einen Witz vor Lachen auszuschütten, dass man den nicht da fragen darf, wie der Witz funktioniert. Das fand ich eigentlich eine sehr humorvolle Bemerkung.
Er hatte auf alle Fälle Humor und er war, Sie haben den Witz schon erwähnt, also er war ein Sammler von allen möglichen Dingen, aber zum Beispiel auch von Witzen. Also er hatte auf alle Fälle einen Sinn für Humor und auch für Sarkasmus, das auf alle Fälle.
Ja. War eigentlich zum Ende seines Lebens verzweifelt. A, hatten ihn die Nazis ja nach England vertrieben, wo er hochbetagt dann nochmal auswandern musste und blickte ansonsten, weil auch Sie erwähnt haben, dass er Kulturtheoretiker da war, auf einen zeitlichen Horizont, der schon damals nichts Gutes verhieß. War er Kulturpessimist eigentlich?
Er war Kulturpessimist, das kann man so sagen, also oder ist zum Kulturpessimisten geworden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, mit dem arbeiten wir im Museum stark, weil das der Ausgangspunkt eigentlich jeglicher musealer Vermittlungsarbeit ist. Freud musste Österreich verlassen, er musste vor den Nazis fliehen als Jude, als Psychoanalytiker, dessen Bücher 33 in Deutschland schon verbrannt wurden. Das heißt, er hat die letzten ein Vierteljahre in London verbracht, im Exil konnte aber aufgrund dieser internationalen Berühmtheit und Reputation war es ihm schlussendlich dann möglich, sein gesamtes Hab und Gut nach London auszuführen, weshalb hier in Wien, in unserem Museum, wir quasi ein Museum mit ganz wenig Erinnerungsstücken, mit ganz wenig Originalgegenständen verwalten, weil eben alles in London ist. Das ist aber für uns eine ganz, ganz wichtige Position, weil wir unsere Gäste mit unserer Zeitgeschichte, mit der Verantwortung Österreichs, was den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg angeht, immer wieder darauf aufmerksam machen müssen. Das ist die Basis unserer Arbeit.
Komplett anders als bei Schriften aus der fernen Vergangenheit findet man eigentlich auch heute noch Zugang zu aktuellen Themen über Freuds Schriften. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber Sie denken mit Sicherheit jeden Tag einmal an Freud. Was ist denn der häufigste Gedanke, den Sie ihm verdanken, Frau Finzi?
Für mich ist es ein interdisziplinäres Denken, das wir Freud unter Psychoanalyse verdanken. Ich habe in meiner Arbeit natürlich aufgrund dieser Position Tag ein, Tag aus mit aktuellen Bezugnahmen auf Freud, auf die Psychoanalyse, auf sein Vermächtnis, das sich auch weiterentwickelt hat, zu tun. Und da ist es einfach unglaublich, unglaublich spannend nach wie vor. Ich bin seit vielen Jahren hier jetzt tätig und inspirierend, diese unterschiedlichen Zugriffe, ob das jetzt die Queer Studies sind oder die Sozialwissenschaften, die Trauma Studies oder was auch immer, auf Freud und auf Konzepte der Psychoanalyse, die von ihm begründet, aber dann eben auch weiterentwickelt wurde, das zu beobachten und zu sehen. Also das ist fabelhaft.
Vor 170 Jahren geboren, immer noch ein Mann der Moderne und der die Moderne mitgestiftet hat, als Kulturtheoretiker und als Psychoanalytiker, darüber hinaus interdisziplinär arbeiten. Zum 170. Geburtstag von Sigmund Freud haben wir mit der wissenschaftlichen Leiterin des Sigmund Freud Museums in Wien gesprochen. Sie ist zudem auch Vorstandsmitglied der Sigmund Freud Privatstiftung, Dr. Daniela Finzi. Danke fürs Gespräch, Frau Finzi. Angenehmen Tag.
Sehr gerne. Danke. Auf Wiederhören.
Servus. Tschüss.